Familie K. Workstations!
Donnerstag, 28. Februar 2008, 19 Uhr, in Halle.
Ja, ich bin nun so alt, dass ich Arbeit für die Öffentlichkeit kaum mehr leisten kann. Was für mich sehr schmerzlich ist, und also der Abschied von Arbeit war sehr hart. Jetzt besteht meine Arbeit darin, Arbeit in Anführungsstrichen, dass ich mich und mein Haus in Ordnung halte, meine Tür offen halte für Menschen, die zu mir kommen. Und das ist für mich sehr erfreulich, dass das nicht nur Altersgenossen sind, die sterben ja aus, mehr und mehr, sondern dass auch junge Menschen zu mir kommen und von meinen Erfahrungen was wissen wollen oder Rat wissen wollen oder einfach bloß plaudern wollen. Das ist natürlich keine schweißtreibende Arbeit, das ist sehr, sehr, sehr schön, aber also ich denke, das ist der Sinn meines Lebens jetzt, also wenn ich das, diesen Begriff da nun jetzt vielleicht einführen darf, dass ich mich gesund halte, sauber halte und offen halte für die Menschen um mich herum und für das, was politisch geschieht. Ich bin da war ich aber schon Rentnerin, 1990 habe ich mich nochmal zur Telefonseelsorgerin ausbilden lassen und bin 11 Jahre dabei gewesen, habe 11 Jahre dort gearbeitet. Das war für mich ein großes Erlebnis, bei dem ich nicht nur gegeben habe, wie ich erst gedacht hatte. Ich dachte erst, wenn ich dahin gehe, das ist also schön von mir und mildtätig von mir und sozial von mir, aber ich habe in der Zeit so viel auch über mich und über die Welt gelernt, dass es ein Geben und ein Nehmen war in gleichem Maße. Aber nach dem Tod meines Mannes habe ich dann diese Arbeit aufgegeben, weil ich zunächst mal dafür hatte.
Sie sagen, dass das auch schmerzhaft war, so ein Übergang von Arbeit in eben Ruhestand. War das ein Prozess, der meint ein Loslassen und den Sie dann versucht haben, auch umzukehren, indem Sie doch wieder als Telefonseelsorgerin was gemacht haben, also den Sie auch aufhalten wollten?
Da kam mehreres zusammen. Also ich habe Zeit meines Lebens gearbeitet, also seit ich aus der Schule raus bin, habe ich gearbeitet und habe einen Teil meines Lebenssinnes in dieser Arbeit gesehen. Und nun auf einmal, das war zugleich mit der Wendezeit, hat meine Arbeit aufgehört. Was aus den Produkten geworden ist, darüber will ich jetzt nicht sprechen, weil das sehr traurig ist. Und ich hatte einfach den Eindruck, hast noch Kraft, du musst jetzt für diese neue Gesellschaft, möchtest du was tun. Also großen Schmerz habe ich da nicht empfunden, weil der Übergang ziemlich rasch war. Und ich hatte ja auch noch meinen Mann und meinen Haushalt und ein sehr offenes Haus. Also es war nicht so, dass ich vor lauter Langeweile nicht wusste, was ich hätte machen sollen. Ich wollte einfach für die Gesellschaft noch was tun.
Mein Opa spricht, also ist auch Rentner und spricht, dass er das empfindet als was sehr Privilegiertes. Ist das nachvollziehbar, dass es das ist? Dass es das sein kann?
Sie meinen die Rente? Da habe ich neulich einen schönen Satz von dem Psychotherapeuten Maas gelesen. Rente ist das Stipendium für selbstbestimmtes Leben. Und das finde ich also ganz wunderbar. Dann kann man also ohne Zwänge, ohne äußere Zwänge, kann man tun, was man für gut hält.
Nun sind Sie ja in diesem, ja, mein Opa würde es privilegierten Zustand nicht schon seit dem Beginn Ihres Lebens, sondern Sie haben natürlich vorher auch gearbeitet. Sie haben gearbeitet in einem Verlag, im Reclam Verlag. Und waren dort Lektorin. Wie sah dann da dieser Alltag aus, dieser Arbeitsalltag?
Der Arbeitsalltag war ein sehr reicher und ich muss voraussagen, ich habe Arbeit immer als einen Teil meines Lebens empfunden und als einen sinnstiftenden Teil meines Lebens. Und ich habe, wie auch mein Mann immer gesagt, was bin ich gut dran? Ich mache bei meiner Arbeit das, woran ich großen Spaß habe. Das war nun ein besonderes Privileg, dass ich das tun konnte, was mir wirklich interessant und wichtig war. Mein Arbeitstag sah aus, ich habe in Halle gelebt ja schon die ganze Zeit und aber in Leipzig gearbeitet. Ich musste aber nicht täglich pendeln, sondern nur einmal oder zweimal oder dreimal in der Woche. Und je nachdem richtete sich das ein. Im Übrigen hatte ich also hier noch ein Kind großzuziehen und einen sehr offenen Haushalt, sodass ich meine Arbeitszeit oft auf die Nächte verschoben hat. Das war aber nicht schlimm. Ich bin ein Nachtarbeiter und da war das okay.
Also kein 9 bis 5 Uhr arbeiten, wie man das vielleicht als Schichtarbeiter in der Fabrik kennt. Kann man sagen, dass das ein Traumberuf, ein Traumjob ist?
Das war es nun wirklich, ja. Ich habe ja eben gesagt, dass ich das auch sehr empfunden habe und sehr dankbar registriert habe und auch immer darüber, wenn ich die Gelegenheit hatte, darüber gesprochen habe, wie privilegiert ich in dieser Arbeit bin. Ärger hat es immer gegeben, das gehört auch dazu, aber es war, ich konnte das tun, was ich gern tue, nämlich Ideen haben, Menschen suchen, die ich mit diesen Ideen begeistern konnte, den Vollzug des Entstehens eines Buches begleiten, mitbestimmen. Es war eine wunderbare Zeit.
Gab es Momente, wo Sie das Gefühl hatten, okay, das war jetzt schön, das gemacht zu haben, aber jetzt möchte ich etwas anderes und was anderes in einem beruflichen Alltag erleben? Oder gab es so Punkte gar nicht? War es ein Fluss?
Nie. Nee, das hätte ich auch 100 Jahre lang gemacht. Das gab es nicht.
Gab es denn da Momente, die jetzt rückblickend als so angenehm, Sie ja so als so angenehm empfinden, die für diese ausgefüllte Arbeit, die Sie hatten, wie Sie es heute sagen, ein Paradebeispiel sind?
Ja, wenn ein Buch fertig war und zwar so geworden, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und ich konnte mit dem Autor ein Gläschen Wein trinken und wir konnten miteinander uns freuen, dass das Kind wohlgeraten zur Welt gekommen war.
War das der Regelfall oder eher selten?
Das waren die Höhepunkte. Dann gab es die Bücher, für die ich mich geschämt habe, die ich aus Konzessionen als Ausgleich für gewagte Bücher machen musste. Da habe ich mich geschämt und dann gab es so die mittelmäßigen, wo man gedacht hat, naja gut, also ist ja ganz schön, aber das war eine bunte Mischung.
Das heißt, als Lektorin in der DDR hat man sich auch geschämt, Sachen veröffentlichen zu müssen. Inwieweit waren denn da Sachen möglich, die vielleicht für Leute in einem anderen Beruf nicht möglich waren, gerade in dem System DDR?
Nun ja, der Reklamverlag war ja bekannt für sein mutiges Publizieren von Autoren, die also von anderen Verlagen schon abgelehnt waren, die international schon anerkannt waren, aber eben hier nicht in die ideologische Linie passten. Und insofern hatte ich da einen guten Hintergrund. Wir waren, das Lektorat des Verlages bestand zu einem großen Teil aus, ich habe immer gesagt, gefallene Engel, also aus solchen, die in der offiziellen ideologischen Bahn gescheitert waren und dann dort eben das Bestmögliche gemacht haben. Also man konnte erstens mal mutig Themen angreifen Themen angreifen. Man konnte mutig auch Leute suchen zur Zusammenarbeit, die offiziell nicht in einem sehr guten Ruf standen. Und man konnte auf subversive Weise mit den Gutachten, die man dann zum Ministerium schicken musste, da konnte man also auf subversive Weise mit kurvenreichen Begründungen manches möglich machen, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Aber also geholfen hat mir dabei auch, dass fast alle meine guten Bücher schon im Vorhinein nach dem Westen verkauft waren, durch Messegespräche und sowas, waren also westliche Verleger aufmerksam geworden auf das, was ich machen wollte. Und da sind also oft schon Optionen erteilt worden. Und das war ja doch so, wenn ein Buch nach dem Westen ging, brachte es Westgeld ein und das war ja die heilige Währung. Und da wurde also manches ideologische Auge zugedrückt, wenn es dafür Westgeld gab. Das war für mich eine große Hilfe.
Sie haben das Wort Subversion schon angesprochen. Subversion natürlich ein Begriff, der heute von Leuten, die Alternatives im Sinn haben, sehr gern benutzt wird auch, um natürlich Sachen auch zu verändern, dass eine Gesellschaft möglicherweise anders sein kann, als sie wirklich ist. Dieses Subversive gab es im Reclam Verlag, sehr bekannt, dass nicht irgendwer gute Kontakte zum Beispiel zu Ernst Bloch hatte, der ja selbst auch Sozialist war.
Mein Cheflektor zum Beispiel war Assistent bei Ernst Bloch gewesen, war dann war nach Blochs Weggang natürlich rausgeschmissen worden, war in die Produktion gegangen, hatte da einen Arm verloren. Und es war ja das merkwürdige Allheilmittel für gefallen, ideologisch gefallene Menschen, dass sie in der Produktion sich bewähren sollten. Also und der kam dann zu uns als Lektor und wurde mein Cheflektor. Oder wir hatten zum Beispiel zwei Lektoren, die bei Hans Meyer Assistenten gewesen waren und die nach dessen Weggang dann bei uns im Verlag gelandet sind. Da können Sie, es gab natürlich auch treue Genossen, das ist klar, musste ja sein. Aber da können Sie sich vielleicht in etwa das Klima vorstellen. Und das hat mir natürlich sehr geholfen.
Gab es so ein Gefühl der Repression? Gab es so etwas oder haben Sie sich sicher gefühlt, auch aufgrund der Leute, die Sie umgeben hat?
Nö, nie. Und nun hatte ich ja, aber das müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren, ich hatte ja also das Erlebnis, dass ich aus dem Schuldienst wegen ideologischer Schwächen fristlos entlassen worden war. Also das war mein vorhergehendes Erlebnis. Infolgedessen war ich natürlich sehr auf der Hut und habe natürlich Repressionen erlebt. Also zum Beispiel ist mein Gehalt nie erhöht worden, weil es immer hieß, na, du kannst ja froh sein, dass du hier bei uns arbeiten darfst. Oder zum Beispiel, was mir peinlich gewesen wäre, wenn es anders gelaufen wäre. Ich war zu einem kollektiven Nationalpreis vorgeschlagen. Der wurde dann abgelehnt, worüber ich heilfroh war. Es wäre mir wirklich, hätte mich geschämt. Aber also das waren so Dinge, wo man also mir deutlich gezeigt hat, wir wissen genau, dass du ein bisschen schief liegst.
Aber keine Alltagssituation, sondern nur bei so relativ herausragenden Sachen wie bei einer möglichen Preisverleihung.
Nein, sonst nicht. Also ich meine, gut, dass viele meiner Ideen abgelehnt worden sind und viele meiner Manuskripte, die ich erarbeitet hatte, nicht erscheinen konnten. Das hat mich schon persönlich auch sehr schwer getroffen, aber damit war ich noch kein Opfer. Ich persönlich kein Opfer.
Wenn Sie sich noch ein bisschen weiter zurück erinnern, man hat ja so als kleiner Junge, kleines Mädchen, Träume, also ich wollte Fußballer werden mit 5, 6, habe das dann auch ein paar Jahre tatsächlich gemacht und war auch nicht so schlecht und jetzt ist aber doch nicht der Fußballer erstmal aus mir geworden. Wenn Sie sich so in diese Zeit zurückerinnern, gab es da schon so eine Vorstellung, die vielleicht genau das dann meinte oder irgendwas in der Richtung oder war das was ganz anderes?
Meine Eltern waren beide Lehrer und ich wollte auch Lehrerin werden. Ich habe sehr viel Musikunterricht gehabt, habe auch dann an einem Konservatorium neben der Hochschule studiert und sollte eigentlich Pianistin werden, was dann so war die Idee meines Lehrers. Aber ich bin dann verschüttet gewesen im Kriege und da war mein Gedächtnis weg und Instrument sowieso. Und da war das nicht mehr möglich. Und dann bin ich am 1. Januar 1946 Neulehrerin geworden und war selig. Und hätte auch das wieder 100 Jahre lang gemacht, wenn nicht jemand gesagt hätte, also weißt du was, das war ein Freund meines Vaters, der den Schulrat war, du musst nur mal studieren, du kannst nicht dein ganzes Leben hier in der Grundschule rumkriechen. Was ich also entsetzlich fand. Ich wäre das geblieben. Aber ich bin froh, dass ich es nicht geblieben bin, sondern dass ich die Möglichkeit hatte zu studieren. Und
was war das Spannende an so einer Arbeit in der Grundschule?
1946 gab es ja in Leipzig noch keine Schulbücher und ich habe dann also ein Schreiblesesystem erfunden und habe also mit den Kindern, die ja zum Teil Flüchtlingskinder waren und ganz armselig dran waren, die sozialen Kontakte waren für mich was ganz Schönes und was ganz Wichtiges und konnte die Kinder mit nach Hause nehmen und konnte ihnen irgendwas kochen oder sowas und also das war für mich was ganz Wichtiges und einfach weitergeben. Ich habe immer noch lebe ich auch heute noch von der pestalozzischen Vorstellung, dass man durch Erziehung den Menschen verändern kann. Alt wie ich geworden bin, ich glaube immer noch dran, wenn ich es auch nicht sehe.
Sie sagen, Sie haben ein System erfunden, um Kindern etwas zu vermitteln. Können Sie das ein bisschen erläutern, verdeutlichen?
Ja, da haben wir gemalt und also aus dem Osterei wurde dann das O und aus dem aus dem, was haben, also ich kann das nicht mehr im Einzelnen sagen. Ich habe also vom Malen her die Buchstaben entwickelt. Mehr weiß ich dazu nicht mehr. Und zwar immer, war immer schön.
Also Sie haben drei Systeme miterlebt, die alle drei einen doch recht unterschiedlichen Begriff von Arbeit haben, geprägt haben und auch noch prägen. Kann man das irgendwie aus einer sehr subjektiven, logischerweise, miteinander vergleichen, in eine Verbindung setzen?
Ach, das fällt mir sehr schwer. Ich meine, es gab in der Nazizeit die Pflicht zur Arbeit, es gab in der DDR die Pflicht zur Arbeit. Und Sie haben ja neulich, oder ich habe Ihnen neulich gesagt, über Arbeit habe ich eigentlich noch gar nicht nachgedacht. Das stimmt insofern nicht, als mir der hohe Wert von Arbeit eigentlich erst ganz bewusst geworden ist, seitdem die Arbeit so knapp geworden ist und seit es so viele Menschen gibt, die nicht arbeiten dürfen, gern möchten, aber nicht dürfen.
Was hätte sich denn geändert, wenn Sie zum Beispiel, sagen wir 1970, also mitten in der Zeit der DDR, wenn Sie dort eben keine Arbeit gehabt hätten? Was bewegt sich da bei Ihnen?
Alter, muss ich mal rechnen, 26 geboren. Also da wäre ich Mitte der 40er Jahre gewesen. Das ist unvorstellbar. Da wäre ich, also das wäre ganz, ganz schlimm gewesen. Weil wirklich ein Teil meines Lebens und des Sinnes meines Lebens war die Arbeit. Neben allem anderen, was ist die Liebe, das Kind, die und alles sonstige, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und deswegen traure ich mit denen, die jetzt in dem Alter und jünger und älter, denen gesagt wird, wir brauchen dich nicht mehr. Das kann ich mir nicht vorstellen, wie ich da reagiert hätte.
Hätten Sie die Arbeit, die Sie damals gemacht haben, auch für noch weniger Geld gemacht? Also wirklich auf ja, vielleicht sogar existenzielles Geld, was natürlich in der DDR-Zeit nochmal ein anderer Begriff ist von Geld, weil es einfach einen anderen Wert, denke ich mal, hatte. Hätten Sie die Arbeit auch gemacht, wenn Sie wesentlich weniger Geld gehabt hätten?
Ja, also Geld spielte, ich meine, gut, die existenzielle Sicherung musste natürlich da sein, aber Geld spielte dabei überhaupt keine Rolle. Das hätte ich auch gemacht für sagen wir mal, zwei Drittel wären vielleicht die existenzielle Sicherheit hätten sein müssen, weil ich sowieso immer sehr wenig verdient habe, aus oben genannten Gründen. Aber ich hätte es auch gemacht, ja.
Sie sagen, dass Sie sehr viel mit Leuten jetzt noch in Kontakt treten, auch mit Leuten, die jünger sind, Leute, die noch arbeiten. Gibt es Leute, die diese Aussage jetzt auch treffen würden?
Also das traue ich mich kaum zu sagen. Ich glaube es nicht. Aber ich traue es mich nicht. Ich traue es nicht, endgültig zu sagen. Ich meine, es gibt ja Gott sei Dank viele Arbeit, die ehrenamtlich erledigt wird. Aber da ist eine Existenzsicherung natürlich da. Aber wie, das traue ich mich nicht zu sagen.
Warum diese Scheu?
Weil ich als Zuschauer dieser Gesellschaft jetzt mehr oder weniger den Eindruck habe, dass das Geld doch eine ganz andere Rolle spielt. Nicht nur zur Existenzsicherung, sondern in vielen anderen Beziehungen auch. Der Mensch wird ja auch ganz anders gemessen am Geld, oder der Wert des Menschen wird ganz anders gemessen am Geld, als ich das in meinem vorhergehenden Leben jemals erlebt habe. Da bin ich unsicher, wie man da reagieren würde.
Nun ist das Umfeld, in dem Sie ja gearbeitet haben, musikalisches Umfeld, ein künstlerisch tätiges Umfeld gewesen, was ja, wenn man so den Begriff der Bohème oder Bohem in Blick hat, früher immer so eine Art Antitypus war von einem Gesellschaftsmodell, was sehr auf Geld aus war, auf Materialismus aus war. Mittlerweile habe ich so den Eindruck, dass sich das Ganze ein bisschen umkehrt. Also dass gerade Unternehmen sehr darauf aus sind, dass eben alle kreativ sein sollen, möglichst viele Menschen so einen Künstler Habitus besitzen sollen, um eben das Unternehmen voranzubringen. Merken Sie so eine Auswirkung, die ich gerade beschrieben habe, in Ihrem Alltag?
Ich denke, da gibt es verschiedene Haltungen. Ich kenne das, was Sie eben beschrieben haben, aber ich kenne auch also die ganz, ganz ernsthafte Haltung für die Sache.
Familie K. Workstations!